Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sigurd Brinkmann und dies sind einige Themen. Der Autor und Philologe Fiston Mwanza Muyila lebt seit 10 Jahren in Graz. Am Wiener Akademietheater ist sein erstes auf Deutsch geschriebenes Stück uraufgeführt worden. Zu der Zeit der Königinmutter. Wir sprechen gleich darüber. Vor den Oscarverleihungen stellen wir Nadine Labaki vor, die als erste arabische Regisseurin mit einem Spielfilm nominiert wurde. Und wir betrachten das Filmpotenzial im Libanon. Wir berichten über Haltung afrikanischer Kulturschaffender in Sachen Rückgabe von kolonialem Raubgut und lassen uns in die neapolitanische Welt der Romane von Elena Ferrante ziehen. Felicitas Brucker hat die ersten 2 Teile der Welt-Tetralogie am Nationaltheater Mannheim inszeniert, als Erinnerungstrip zweier Freundinnen und als Gesellschaftsbild.
Eigentlich ist für mich der Kampf dieser beiden Frauen innerhalb dieses sozialen Kosmos ist das Zentrum und das Neapel der 50er und 60er Jahre ist insofern eine Folie und viele der Probleme und Fragen sind für heute noch absolut aktuell und präsent. Vieles davon ist noch nicht gelöst.
Fiston Mwanza Muyila kommt aus der Demokratischen Republik Kongo. Er ist 37 Jahre alt, lebt in Graz und unterrichtet an der dortigen Universität. Für seinen Roman Tram 83 hat er zahlreiche Literaturpreise erhalten. Das Tram 83 ist der einzige Nachtclub einer Stadt irgendwo in Afrika. Prostituierte, Ex-Kindersoldaten, Studenten, Touristen, alle möglichen Leute treffen sich dort, um ihr Leben ein wenig zu vergessen. Jetzt hat Muyila zum ersten Mal ein Theaterstück auf Deutsch geschrieben und auch das spielt in einer Bar. Es heißt Zu der Zeit der Königin Mutter. Martin Pesel hat die Uraufführung im Wiener Akademietheater gesehen. Schönen guten Abend, Herr Pesel.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Wir sprechen gleich über die Premiere, hören aber erst einmal hinein in eine Szene.
Die Männer, die Chinesen, die Männer, die Weißen, die Männer, die Afrikaner, rannten hinter uns her, ja? Die Chinesen, weißen Afrikaner konnten nicht ohne uns überleben. Wir verkörperten die Schönheit. Wir, die Götter dieser langen Nächte der Entgrenzung.
Zu der Zeit der Königin Mutter, da waren Männer Autowracks. Die stanken. Sie rochen nach Analbefleckung. Sie schwitzten wie die Schweine und sie tranken ohne Unterlass. In ihren Augen die Verzweiflung.
Ein Mann erinnert sich wehmütig, aber auch angeekelt an die Freier, die er hatte. Die Zeit der Königin Mutter steht für sexuelle Exzesse, auch für Dreck und sicher auch für Verzweiflung. Liegt diese Zeit, Herr Pesel, weit zurück?
Ja, wenn man den Figuren zuhört, dann liegt die Zeit zumindest lange genug zurück, um sie komplett zu verklären. Das ist eindeutig alles positiv konnotiert, so wie das hier rübergebracht wird. Obwohl das, was Sie sagen, Dreck und Schweiß und Masturbation jetzt objektiv gar nicht so romantisch klingt. Wie lange diese herbeigesehnte Blütezeit dieser Bar, dieser New Jersey Bar wirklich her ist, ist allerdings schwer zu sagen. So wie sich wenig in diesem Stück konkret festmachen lässt. Fiston Mwanza Muyila kommt ursprünglich aus der Lyrik, also eigentlich kommt er aus der Musik, er interessiert sich wahnsinnig für Jazz und seine Texte lesen sich auch oft so, als würden sie sich von diesem Flow des Jazz treiben lassen. Also das sind so sich steigernde Assoziationsströme, die er bei eigenen Autorenlesungen gar nicht vorträgt, sondern eher hinauslacht, hinausschreit. Und fürs Theater hat er schon geschrieben, schon einige Male, wenn auch bisher immer auf Französisch. Aber jedenfalls hat er gerade bei diesem erstmals auf Deutsch verfassten Stück, bei dem es auch ein bisschen erstmal darum geht, diese fremde Sprache zu erforschen, zu entdecken, überhaupt kein Interesse, sich den Gesetzen seiner deutschen Theaterdramaturgie zu fügen. Also es gibt nicht wirklich eine nachvollziehbare Handlung. Die Figuren stecken fest zwischen Raum und Zeit. Sie sind in dieser Bar und erzählen einander offenbar schon zum wiederholten Male immer dieselben Geschichten von Leuten, die sie früher gekannt haben. Wobei nicht ganz klar ist, ob sie die wirklich gekannt haben oder ob die sie selbst überhaupt nur aus überlieferten Mythen kennen. Also da gibt's Zwei Prostituierte in Pelzmänteln, von Männern gespielt, die sich aber eher Frauennamen geben. Wie das wirklich ist, weiß man nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Dann gibt's den ekligen Wirt, den spielt Markus Hering mit so einem Fettanzug und schmierigen Haaren, die ihm immer ins Gesicht hängen. Und am Anfang sieht es so aus, als würde zum ersten Mal seit langem eine neue Person, also ein Fremder, in diese Bar kommen. Den spielt Mirko Kreibich und der sieht im Gegensatz zu den anderen auch relativ normal aus, weißem Hemd und Lackschuhen. Aber im Laufe der Zeit verhält er sich so, als wäre er immer schon Teil dieser nostalgischen Gemeinschaft von Außenseitern übrig gebliebenen gewesen.
Und wer ist die Königinmutter, Herr Pesel? Für wen oder was steht sie?
Tja, für diese Königinmutter, auch diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Aber sie soll, man meint, sie soll verkörpert werden von Gertraud Jesserer. Da hat das Burgtheater eine Grande Dame auf die Bühne geholt. Das ist eine sehr beliebte 75-jährige österreichische Schauspielerin. Die ist recht klein gewachsen und trägt eine Wollmütze. Viel hat sie nicht zu tun an diesem Abend. Meistens sitzt sie aufmerksam zuhörend da. Und am Ende erzählt sie dann die Geschichte der Königinmutter, von der man die ganze Zeit dachte, sie sei das. Aber diese Königin Mutter ist offensichtlich auch schon tot. Die stammt aus einem Dorf und hat dieses Dorf verlassen, dieses Restaurant, diese Bar gegründet, die immer größer wurde, immer größer wurde. Und dann konnte sie den Tag vorher sagen, an dem sie sterben würde und die Art, wie es geschehen würde. Also auch sie ist eigentlich wieder nur so eine weitere Geschichte, eine weitere Legende, die sich selbst reproduziert in dieser Bar.
Ja,
bitte?
Ja, sagen Sie, ich hatte Sie unterbrochen.
Naja, wofür die jetzt steht, da kann ich natürlich jetzt nur munter vor mich hin interpretieren. Vielleicht für so eine Ungreifbarkeit, eine Fragwürdigkeit von Heimat und Herkunft und Identität, so wie die anderen Figuren auch. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil hier ein Stück von einem aus dem Kongo stammenden Grazer Autor auf eine Wiener Bühne kommt. Das ist also um Migration und um Identität und um
Herkunft. Ich hatte ja beim Hören der Szene, Herr Pesel, zuerst auch gedacht, der Handlungsort ist Afrika. Es geht um afrikanische, um weiße und um chinesische Männer. Stimmt das oder täusche ich mich?
Der Handlungsort könnte überall stattfinden. Also ich hätte vom ersten Zuhören her ihn eher in Europa platziert. Aber es könnte auch Asien sein, es könnte auch Afrika sein. Es werden immer wieder Städte genannt, aus denen jemand kommt oder wo jemand schnell mal hinreist. Es steckt so ein Fernweh in diesem ganzen Text, der halt auch aus einer Ortlosigkeit, also aus einem Nichtort heraus sich erklären lässt.
Philipp Haus ist selber Schauspieler und seit vielen Jahren im Ensemble des Burgtheaters. Er hat nun als Regisseur eine Kollegin, die von Ihnen erwähnte, Gertraud Jesserer, mit einer prominenten Rolle besetzt. Es gibt ja insgesamt Rollen für 4 Männer, eine Schauspielerin. Finden Sie die gut besetzt?
Ja, die Besetzung ist hervorragend und das ist auch gut so, denn da ja wenig interagiert wird, es wenig Dialoge gibt und viel nach vorne gesprochen und erzählt wird, braucht es einfach virtuose Sprachbeherrschung und Bühnenpräsenz, damit ich als Zuschauer überhaupt dranbleibe und die Hoffnung nicht aufgebe, dass mich das alles irgendwo hinführen wird. Und das gelingt hier. Also Markus Hering als Wirt, Mirko Kreibich und dann die eher für Comic Relief zuständigen Simon Jensen und Sven Dolinski in ihren Pelzmänteln, die machen das hervorragend. Und Gertraud Jesserer, die ist halt eine Institution. Also die spricht dann oft ganz leise und man merkt förmlich, wie Stille im Saal eintritt und alle an ihren Lippen hängen. Also Philipp Haus, der selbst Schauspieler ist, scheint seine Energien als Regisseur vor allem in die Schauspielführung gelegt zu haben.
Fazit, Herr Pesel, war es ein gelungener Abend, eine prima Uraufführung?
Es ist ein sehr literarischer Text und den konnte man auch durchaus an diesem Abend entdecken. Für das Theater hatte er nicht sehr viele Angebote.
Zu der Zeit der Königinmutter heißt das Theaterstück, das Martin Pesel am Wiener Akademietheater gesehen hat. Fiston Mwasa Muyila hat es geschrieben. Besten Dank für Ihre Kritik, Herr Pesel.
Sehr gerne.
Die weltberühmten goldenen Trophäen sind schon auf Hochglanz poliert, aber für ein Novum bei der 91. Verleihung der Oscars sorgt morgen Abend eine Frau, die libanesische Regisseurin Nadine Labaki. Ihr Film Kapernaum, Stadt der Hoffnung, ist in der Kategorie bester fremdsprachiger Film nominiert worden und damit steht zum ersten Mal eine arabische Frau auf der Kandidatenliste für einen Oscar. Es ist aber schon das zweite Jahr in Folge, dass ein libanesischer Film für den sogenannten Auslands-Oscar eine Nominierung erhielt. Das kleine Land im Nahen Osten hat, wie es aussieht, große Cineasten. Mehr von Cornelia Wegerhoff, auch über die außergewöhnliche Filmemacherin Nadine Labaki.
I grew up during the war in Lebanon.
Ich bin im Krieg aufgewachsen, im Libanon. Wir verbrachten als Kinder eine Menge Zeit in Schutzräumen und hinter Sandsäcken. Fernsehen und Film haben es mir damals ermöglicht, vor der Last der Trostlosigkeit und der Langeweile in meiner eigenen Realität zu fliehen. Inzwischen bringt Nadine Labaki die Realität schonungslos auf die Leinwand. 4 Jahre lang recherchierte die Regisseurin in den Elendsvierteln ihrer Heimatstadt Beirut, sprach dort mit unzähligen Straßenkindern. Viele von ihnen stammen aus Syrien. Es fing mit dieser Wut an, dem Frust über diese Ungerechtigkeit, die man Kindern antut. Die haben nicht danach gefragt, da zu leben, sagt die 45-Jährige. Sie zahlen einen hohen Preis für unsere Konflikte, unsere Kriege, für dumme Entscheidungen und dumme Regierungen.
Stupid decisions and stupid governments.
Kapernaum, Stadt der Hoffnung, zeigt in berührenden Bildern das Elend dieser Kinder. Der deutsche Editor Konstantin Bock hat das Drama aus über 500 Stunden Rohmaterial geschnitten. Kafr Nahum, wie es im Original heißt, war der biblischen Überlieferung nach der Wirkungsort Jesu, ist aber im Arabischen wie im Französischen der Begriff für Chaos. Und in dieses Chaos stürzt im Film die Hauptfigur Sehn, vermutlich 12. Er kennt sein Alter nicht mal. Der Junge steht in Beirut vor einem Richter.
Zain al-Hajj. Nehmen Sie ihm die Handschellen ab. Er soll näher kommen. Weißt du, warum du hier bist?
Ja, klar.
Und?
Ich will meine Eltern verklagen. Sie haben mich auf die Welt gebracht.
Bei der Filmpremiere von Kapernaum gab es in Cannes 15 Minuten Standing Ovations und den Preis der Jury. Jetzt ist Nadine Labaki mit dieser Arbeit die erste arabische Frau, die für den Oscar nominiert wurde.
Erstmal muss ich dazu sagen, dass natürlich strukturell gesehen auf der ganzen Welt ein verschwindend kleiner Anteil von weiblichen Regisseurinnen es in den Mainstream schafft.
So Maxa Zoller, Leiterin des Internationalen Frauenfilmfestivals Dortmund-Köln.
Das heißt, weibliche Filmschaffende, Regisseurinnen sind allgemein die Ausnahme. Und was die Frauen, die Filmregisseurinnen in der arabischen Welt geleistet haben unter den Bedingungen, ist schon sehr, sehr erstaunlich.
Maxa Zoller war auch einige Jahre als Filmdozentin in Kairo tätig und kennt deshalb die wenigen Ausnahmefrauen in der Filmszene des Nahen Ostens.
Also Nadine Labaki ist jemand, der sich auszeichnet durch 2 Dinge. Also einmal ist sie Schauspielerin und Regisseurin. Nadine Labaki hat in ihrer Karriere auch sehr viel Musikvideos gemacht und sehr viel mit Musik gearbeitet. Und das sieht man ihren Film an, denn es gibt sehr viele Close-up-Shots. Es geht immer sehr um den Rhythmus, um den Körper, um etwas Sinnliches. Und ihrem neuesten Film ist es eigentlich auch so, dass er wieder sehr nah gefasst ist.
Schon im 2. Jahr in Folge ist eine Arbeit aus dem Libanon für den sogenannten Auslands-Oscar nominiert. Im Vorjahr war es Soued Doueri mit dem Film Der Affront. Der Libanon, mit gut 6 Millionen Einwohnern ein kleines Land, besitzt eine große Filmwirtschaft, sagt Frank Albers von der Robert-Bosch-Stiftung. Er ist dort zuständig für die Förderung deutsch-arabischer Koproduktionen.
Der Libanon ist neben Ägypten die führende Filmnation in der arabischen Welt, sowohl was Qualität, was aber auch Menge betrifft zum Teil. Natürlich ist die Ausbildung im Libanon sehr gut. Und wichtig ist, dass viele der libanesischen Filme, nicht nur von Nadine Labaki, sondern auch von anderen, über lokale Themen in Beirut hinausspielten und somit auch diese Filme aus dem Libanon für ein nicht-arabisches Publikum sehr zugänglich und sehr verständlich machten.
Und zu Recht sei mit Nadine Labaki nun erstmals auch eine arabische Frau für einen Oscar nominiert, sagt Albers.
Der Erfolg von Nadine Labaki und ihrem Film Kapernaum ist sicherlich kein Zufall, sondern eine sehr verdiente Nominierung, ein sehr universeller Stoff, der weltweit verstanden wird, ein Kinderthema, auch das ist etwas, was bei der Academy sicherlich auch in der Jury nicht ohne Ausschlag war.
Und für Nadine war es sehr wichtig, alle Emotionen zu bekommen und darstellen zu können auf der Leinwand, so wie wir sie erlebt haben vor uns.
Weiß Christopher Aoun, der libanesische Kameramann von Kapernaum, der an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film studiert hat.
Ich merke im Libanon, dass es eine Art Bewusstsein gibt, die es nicht gab früher. Und dass die Menschen anfangen, sich mit deren Identität zu beschäftigen. Und seit meiner Jugend und bis ich auch nach Deutschland gezogen bin, hat sich niemand damit beschäftigt. Man ist nur geflohen von dieser Auseinandersetzung.
Aber jetzt setze man sich mit der Realität im Libanon auseinander, so Christopher Aoun. Auch er ist in Los Angeles, um Regisseurin Nadine Labaki zur Oscar-Nacht zu begleiten.
Das ist das Besondere, finde ich, an diesen ganzen Auszeichnungen, dass der Film um die Welt fliegt und dass wir die Möglichkeit bekommen haben, diesen Menschen eine Stimme zu geben, die sie sonst nicht bekommen hätten.
Kapernaum, Stadt der Hoffnung. Die Regisseurin Nadine Labaki ist die erste arabische Frau, deren Film eine Oscar-Nominierung erhielt. Cornelia Wegerhoff hat die Regisseurin und andere am Film Beteiligte vorgestellt. In der Nacht zum Montag unserer Zeit werden die Oscars vergeben. Am Montagabend werden die Entscheidungen dann bei Fazit kritisch eingeordnet. Das afrikanische Erbe darf kein Gefangener europäischer Museen sein. Diese Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und die Ergebnisse der anschließend von ihm in Auftrag gegebenen Studie haben der schon lange schwelenden Debatte über den Umgang mit kolonialer Raubkunst eine neue Dringlichkeit gegeben, sowohl in Europa als auch in Afrika. Während der Kolonialzeit wurden Kunstobjekte in sehr großer Zahl nach Europa gebracht. Schätzungen zufolge sind bis zu 90% dieser Kunst heutzutage über die großen Museen der westlichen Welt verteilt. Auch auf einem der wichtigsten Treffen der zeitgenössischen afrikanischen Kunstszene, der Kunstmesse in Kapstadt, wurde über die Restitution diskutiert. Leonie March berichtet.
Delphine Lopez steht vor einem großformatigen Gemälde des senegalesischen Künstlers Kassou Seydou. Symbole wie die Schriftzeichen einer unbekannten Sprache beherrschen seine Werke. Auf den Betrachter wirken sie wie ein Schleier, durch den erst nach und nach konkrete Figuren sichtbar werden. Für viele Afrikaner sei ihr eigenes Kulturerbe ebenso verborgen, sagt Lopez, Direktorin der Galerie Cécile Fakouri in Dakar. Die Frage nach Restitution sei daher überfällig.
Die Diskussion ist sehr passioniert in Senegal und in Dakar, because
die Debatte wird im Senegal sehr leidenschaftlich geführt. Es geht schließlich darum, wie wir uns unsere eigene Kulturgeschichte wieder zu eigen machen können. Außerdem hat in Dakar erst kürzlich das Museum Le Musée des Civilisations Noires eröffnet. Es ist wie eine Antwort auf die Frage, wo die alten gestohlenen Kunstwerke in ihren Ursprungsländern gezeigt, bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten.
Die Argumentation von Restitutionsgegnern, die behaupten, dass die Kunstschätze in Europa besser aufgehoben wären, weil sie in ihrer Heimat nicht richtig geschützt und gewürdigt würden, kritisiert auch die südafrikanische Kuratorin Kania Mashabela.
Selbst Griechenland hat dieses Problem. Dort gibt es zwar das Akropolis-Museum, aber die Skulpturen des Pantheons rückt das British Museum weiterhin nicht raus. Das zeigt, wie paternalistisch und vordergründig diese Argumentation ist. Ich hoffe, dass die Restitutionsdebatte zu einem gleichberechtigteren Kulturaustausch führt, zu einem ausgewogenen Kräfteverhältnis zwischen Europa und Afrika. Die Rückgabe der Kunstobjekte wäre ein Zeichen dafür, dass wir uns nun auf Augenhöhe begegnen.
Es geht um einen Mentalitätswechsel, eine Anerkennung historischen Unrechts sowie der eigentlichen Eigentümer, aber nicht um Vergeltung. Die Angst einiger Europäer, eine Restitution könne ihre Museen leerfegen, sei unbegründet, sagt Galeristin Delphine Lopez.
There is very strong voices about it.
Natürlich gibt es Stimmen, die die kompromisslose Rückführung der Kunstobjekte fordern. Das ist notwendig, auch wenn wir das nicht so radikal sehen. Wir haben nun die Möglichkeit, jedes einzelne Objekt zu untersuchen, woher es stammt, wie es erworben oder erbeutet und wohin es gebracht wurde. Die Frage der Rückgabe sollte meiner Ansicht nach von Fall zu Fall entschieden werden.
The idea to give back or not, I think it has to be decided case by case, basically.
Die lückenhafte Provenienzforschung wird in der Debatte immer wieder kritisiert. Auf der Kunstmesse in Kapstadt winkt ein Galerist aus Uganda bei der Frage nach Restitution ab. In seinem Land wisse man kaum, welche Kunstschätze überhaupt verkauft oder geraubt worden seien, geschweige denn, wo sie sich heute befänden. Ein Problem mit Hinblick auf viele europäische Museen, die Werke nur dann zurückgeben wollen, wenn eine explizite Forderung des Ursprungslands vorliegt. Sie betonen, die Werke seien ein gemeinsames Kulturerbe mit universeller Bedeutung. Delphine Lopez sieht das kritisch.
Dem Argument selbst stimme ich zu. Aber wenn wir es mit einem gemeinsamen Kulturerbe zu tun haben, dann muss es auch geteilt werden. Bislang ist es aber nur in Europa zu sehen, nicht aber in Afrika. Darunter sind brillante Werke mit einer sehr starken Ästhetik, die viele europäische Künstler inspiriert haben. Es ist höchste Zeit, dass nun endlich auch Afrikaner Zugang dazu bekommen, um ihre eigene Kulturgeschichte und ihre Identität in einem neuen Licht wahrzunehmen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Rückgabe an ein Museum, aber auch Leihgaben, Wanderausstellungen oder Partnerschaften von europäischen und afrikanischen Museen.
Das würde nicht nur den ehemaligen Kolonien selbst, sondern dem gesamten Kontinent zugutekommen, fügt Kuratorin Kanya Mashabela hinzu.
Wir Südafrikaner haben durch unsere Museen zwar einen Zugang zu unserer Vergangenheit, aber es wäre auch wichtig, an das Kulturgut des ganzen Kontinents anzuknüpfen. Während der Apartheid war unser Land isoliert. Das wirkt bis heute nach. Wenn es einen Austausch zwischen West-, Ost- und südafrikanischer Kunst gäbe, dann würde das auch zu einem besseren Verständnis unserer gemeinsamen Geschichte beitragen. Das wäre auch mit Blick auf gesellschaftliche Probleme, wie die Fremdenfeindlichkeit, die sich hier in Südafrika gegen andere Afrikaner richtet, bedeutsam.
Die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Kompromissbereitschaft durchaus gegeben. Nur vertrösten lassen werden sich viele afrikanische Kulturschaffende wohl nicht mehr. Europäische Museen und Regierungen sind im Zugzwang. Sowohl was die Überwindung rechtlicher Hürden für eine Rückgabe als auch eine verstärkte Aufarbeitung der Kolonialzeit angeht.
Leonie March hat afrikanische Kuratorin und Galeristin nach ihrem Standpunkt in Sachen Restitution von kolonialem Raubgut befragt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Dessau ist heute offiziell in das Bauhaus-Jubiläumsjahr gestartet. Im künftigen Bauhausmuseum gab es eine Baustellenparty mit Tanz, dadaistischen Lautgedichten und Mitmachaktionen. Die Schule für Architektur, Kunst und Design feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Die Dessauer Bauhauschefin Claudia Perren kündigte bis zur Eröffnung des Museums mehrere Festivals an. Zu Ostern würden eine Reihe sanierter Bauhausgebäude in Dessau wieder eröffnet. Besucher könnten einen Parcours quer durch die Stadt absolvieren. Bundesweit sollen hunderte Veranstaltungen zum Gründungsjubiläum stattfinden. Die Berliner Staatsoper will sich nach den Vorwürfen gegen Dirigent Daniel Barenboim externe Hilfe holen. Das kündigte der Intendant Matthias Schulz an. Ab nächster Woche werde eine externe Anlaufstelle benannt. Dort würden aktiv Interviews mit den Mitarbeitenden geführt, sagte Schulz. Mehrere Musiker hatten, teils anonym, teils mit Namen, Barenboim vorgeworfen, sie schikaniert zu haben. Barenboim hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Orchestervorstand stellte sich gestern hinter den Chefdirigenten. Mit ihrem Generalmusikdirektor feiere die Staatskapelle durch gegenseitiges Vertrauen und in enger Zusammenarbeit regelmäßig große künstlerische Erfolge, hieß es. Dieses Vertrauen bleibe gerade auch jetzt unangetastet. Einen Tag vor den Oscars sind in Los Angeles die Preise für die schlechtesten schauspielerischen Leistungen verliehen worden, die Goldenen Himbeeren. Unter den Preisträgern ist auch der US-Präsident Donald Trump. Er holte den Spottpreis als schlechtester Hauptdarsteller für seine unfreiwilligen Auftritte in den beiden Dokumentarfilmen Fahrenheit 11/9 und Death of a Nation. Schlechteste weibliche Hauptdarstellerin wurde Trumps Beraterin Kellyanne Conway. Auch sie tritt in Michael Moores Doku Fahrenheit 11/9 auf. Einer der großen Regisseure des Hollywood-Musicals ist tot. Stanley Donen starb im Alter von 94 Jahren in New York. Zu seinen größten Erfolgen gehört Singing in the Rain mit Gene Kelly. In den 40er und 50er Jahren arbeitete Donen oft mit Kelly, aber auch Fred Astaire und Frank Sinatra. Vor 20 Jahren erhielt er einen Ehren-Oscar der amerikanischen Filmakademie.
John Neumeier kam 1973 als Tänzer nach Hamburg und seit nunmehr 46 Jahren leitet er das Ballett der Stadt. Das ist die reinste Erfolgsgeschichte. Das Hamburger Publikum feiert seine Choreografien und im letzten Jahr wurde Neumeiers Vertrag noch einmal bis 2023 verlängert. 50 Jahre Intendant eines Balletts, das wäre weltweit einmalig. Morgen feiert John Neumeier seinen 80. Geburtstag mit einer Gala in der Hamburgischen Staatsoper. Eine knappe halbe Stunde vor dem großen Tag lassen wir Annette Matz, dem Ausnahmekünstler, gratulieren.
80 Jahre alt. Wenn Sie diesen Mann einmal auf der Bühne gesehen haben, wenn er nach einer Premierenvorstellung fast jungenhaft schlaksig zum Schlussapplaus schlendert oder ihm sogar mal direkt über den Weg gelaufen sind, man glaubt das nicht. Was bedeutet das Alter für ihn?
Es bedeutet eine Nummer irgendwie, mit dem ich nicht sehr viel anfangen kann. Wenn ich meine Augen zumache, ich weiß nicht, wie alt ich bin.
Mit John Neumeier wurde Hamburg zur Ballettstadt. 1973 holte der damalige Intendant der Hamburgischen Staatsoper August Everding den amerikanischen Tänzer und Choreografen an die Elbe. Und begonnen hat alles mit ziemlichem Ärger. Neumeier wollte 16 Tänzerverträge nicht verlängern, was, heute würde man sagen, einen ordentlichen Shitstorm zur Folge hatte. Mit 34 war er der jüngste Ballettdirektor, den die Tanzwelt je gesehen hatte.
Ich kann nur sagen, von Anfang an, als der Moment, wo ich begonnen habe, mit Menschen zu arbeiten, wo ich das Gefühl hatte, ich bin quasi der Leiter, der Chef dieser Gruppe von Menschen, habe ich immer versucht, vor allem mit Ehrlichkeiten, Menschen gegenüberzustehen.
Schnell setzt John Neumeier sich für bessere Trainingsbedingungen ein, will mehr Auftritte in der Staatsoper. 1979 gibt es neue Räume für die Ballettschule um die Ecke vom Dammtorbahnhof im ehemaligen Bierpalast. Um die Distanz zwischen Schule und Staatsoper besser zu überwinden, schenkt ihm die Kompanie ein paar Rollschuhe. 6 Jahre später wirft John Neumeier seinen Job in die Waagschale. Entweder ein Ballettzentrum oder ich gehe. Er bekam es und blieb. Bewegt erinnert er sich viele Jahre später noch daran, als die damalige Kultursenatorin Helga Schuchert ihm die Entscheidung mitteilte.
Stellen Sie vor, am Ende der Vorstellung kam sie und hat gesagt, es ist durch.
Seit 1989 ist das Ballettzentrum in Hamm mit Ballettschule, Internat und Probenräumen tänzerisches Herzstück der Stadt. Sein Ruf geht weit über die Grenzen Hamburgs hinaus. John Neumeier wird schnell ein internationaler Star. Seine Choreografien werden in Japan, New York, Paris oder Wien gezeigt. Er trägt Hamburg in die Welt hinaus. Von Anfang an hat er auch Stars an seiner Seite. Ausnahmetänzer Mikhail Baryshnikov war schon bei der ersten Nijinsky-Gala 1974 da. Leonard Bernstein wird zum Freund. Gilles Sander kommt zur Kostümprobe. Er geht neue Wege. Sein Othello Mitte der 80er Jahre auf Kampnagel ist legendär. Wer das Stück gesehen hat, vergisst es nicht. Mit Bachs Matthäus-Passion hat Neumeier 1980 das Ballett in die Kirche verlegt. Seine Ballette soll man fühlen. Die Zerrissenheit eines Peer Gynt, die Verzweiflung Nijinskys, die Leidenschaft der Duse. John Neumeier lebt für seine Kunst. Arbeit und Privatleben sind nahezu deckungsgleich. In seiner weltweit einzigartigen Sammlung von Kunstwerken und Aufzeichnungen zur Ballettgeschichte wohnt er auch. Von seinem Publikum wird er verlässlich verehrt.
Wir sind in Hamburg beschenkt mit diesem Mann.
Und vielleicht ist die selbstmoderierte Geburtstagsgala sein größtes Geschenk. Dort sein, wo sich sein Leben abspielt. Und mit denen sein, die sein Leben sind. Die Ballettcompany, Choreografen aus aller Welt, die ihm Glückwünsche überbringen wollen. Und seinem Publikum, das ihn regelmäßig euphorisch feiert. Es werden Tränen fließen. Hand drauf.
Da wird sie recht haben, Annette Matz über John Neumeier, der am Sonntag 80 Jahre alt wird. Elena Ferrantes vierbändige Saga über die privaten und beruflichen Höhen und Tiefen im Leben zweier ungleicher Frauen, die mehr als 6 Jahrzehnte miteinander befreundet sind, wurde gleich mit dem ersten Band ein internationaler Kassenknüller. Populär beim breiten Lesepublikum wie der Literaturkritik. Eine Serie zum Romanzyklus gibt es, da kann man die Versuchung nachvollziehen, den Stoff fürs Theater zu adaptieren. Felicitas Brucker hat die Bühnenfassung mit 2 anderen Frauen erarbeitet und nun am Nationaltheater Mannheim die ersten beiden Teile der neapolitanischen Saga inszeniert. Meine geniale Freundin, ziemlich stimmungsvoll, gelegentlich verstärkt von Orchestermusik.
Langsam gingen wir dem größten unserer damaligen Schrecken entgegen. Auf der 4. Treppe tat Lila etwas Überraschendes. Sie blieb stehen, wartete auf mich und als ich zu ihr kam, griff sie nach meiner Hand. Das änderte alles zwischen uns, für immer.
Die Kindheit und Jugend der beiden Freundinnen Lila und Elena ist das Thema der ersten 2 Romane. Michael Erges hat sich die Premiere angeschaut. Die epische Breite taugt nicht fürs Theater. Auf welche wichtigen Momente, Michael Erges, im Leben der Heranwachsenden konzentriert Felicitas Brucker denn den Blick?
Na, ich finde, die epische Breite passt sehr gut für die Breite des Theaters, wenn man nicht davon ausgeht, dass man, wie gesagt, einen ganzen Roman erzählen kann, sondern tatsächlich die Klammerstücke, die Stücke, an denen sich die Geschichte voranbewegt, zu zeigen. Diese erste Szene, die Sie da gerade eingespielt haben, da sind die Kinder wirklich noch Kinder und gehen zu einem geheimnisvollen, angeblich unglaublich gefährlichen Mann 4 Stockwerke hoch und schlottern vor Angst. Und alle diese Figuren, die da auftauchen, haben letztlich immer wieder was zu tun mit dem Viertel, in dem sie leben. Das ist namenlos, ein Viertel von Neapel, und das ist kein reiches Viertel, sondern eins, in dem kleine Leute wohnen, die kleine Träume haben, manchmal auch ganz große und vor allen Dingen auch kleine Arbeitsentwürfe haben. Also es taucht ein Schlachter auf. Die größte Hoffnung, die sich Lila, das eine von den beiden Mädchen, machen kann, ist, dass sie eine erfolgreiche Karriere als Designerin für die Schuhproduktion, die in Neapel ja auch nicht ganz unwichtig ist, wird. Also das sind einfache Entwicklungen, in denen natürlich immer wieder sozusagen das Drama lauert. Erstens, weil die Figuren, die beiden Frauen, die beiden Mädchen so ganz unterschiedliche Wege gehen und weil über allem auch immer wieder die Camorra, also die mafiösen Abhängigkeiten innerhalb dieser kleinen Gesellschaft liegen.
Ist dieser Abend so etwas wie ein großer Erinnerungstrip, vielleicht mit schnappschussartig festgehaltenen Augenblicken, die dann Wendepunkte markieren im Leben der beiden heranwachsenden Mädchen?
Na, insofern, als wir immer eine Erzählerin im Spiel haben, die uns an die entscheidenden Punkte führt. Und dann gibt es alle, die beiden Mädchen gibt es in vielfältiger Ausfertigung. Also Lila, die Wildere, die keine Karriere intellektueller Art machen will, sondern sozusagen das Leben am Schopf packen will, wo es sich bietet, die ist gleich in 4 Personen anwesend und manchmal sprechen sie auch nicht unbedingt chorisch, aber kommentieren sich gegenseitig, um deutlich zu machen, das ist eine extrem aufgesplitterte und in sich vielschichtige und nicht leicht zugängliche Figur. Die ist durchaus auch ein bisschen nervig, wie sie immer auf ihrem eigenen Weg besteht. Sie nimmt dafür eine Menge Leid und eine Menge Schmerz in Kauf, will aber trotzdem immer irgendwie ehrlich sein und stößt damit unentwegt Leute vor den Kopf und natürlich auch immer die Falschen. also den Mann, der sie heiratet und der, glaube ich, gar nicht so ein böswilliger Zeitgenosse ist, sondern nur einfach ist, der mit dieser Frau nicht fertig wird. Und auch den Mafia-Sohn, der sie stark verehrt und ihr immer wieder versucht, irgendwelche Steilvorlagen zu geben. Und sie will ihn einfach nicht, sie will nicht abhängig werden vom kleinkriminellen Gewerbe. Das ist schon in der Vielschichtigkeit der Geschichte enorm, in der Vielseitigkeit der Aufführung auch und dadurch, dass diese kommentierende Erzählerin, das ist die Figur, die tatsächlich in der Schule Karriere macht und an die Universität, an ein Internat zunächst, dann an die Uni geht und wirklich eine richtig kluge und selbstbewusste Frau wird, aber eben diesen Furor nicht hat, den ihre Jugendfreundin hatte. Dadurch, dass sie immer als Kommentarebene vorhanden bleibt, wird man auch tatsächlich in diese beiden Entwicklungsfiguren reingezogen. Das ist gut gemacht. Es ist wirklich sozusagen intelligent erzählt, so ein Monstrum von Romanen aufzufächern in einzelne Szenen.
Die Rolle der Elena ist mit Melanie Lüninghörner besetzt, die nicht zum Ensemble in Mannheim gehört, sondern einen Gastauftritt hat. Es sind mehrere Schauspielerinnen nötig, um Lila in den verschiedenen Altersstufen zu spielen.
Auch sie Studentinnen übrigens.
Genau. Sie übernehmen auch andere Rollen. Es gibt, glaube ich, 11 Figuren. Damit ist die Bühne ja ziemlich voll. Passt das alles gut zusammen?
Also es ist die große Bühne, also sind 11 Figuren gar nicht so fürchterlich viel. Ist es auch in dem Fall nicht wirklich so, dass die jungen Frauen, vielleicht Lorena Hanschin, eine von den Studentinnen, tatsächlich so, wie soll man sagen, so brillieren, so funkeln. Das Entscheidende an dem Abend ist, dass es Felicitas Brucker gelungen ist, das in ein Ensemble zu zwingen. Die Männer wechseln ständig die Rollen, bleiben dabei aber immer die unzulänglichen, unzureichenden Männer der 60er Jahre. Und das ist eigentlich das einzige Problem dieses Abends, dass es erstens sehr italienisch bleibt, also es kommt auch eine Vespa drin vor und auch, ich weiß gar nicht, welche von den Sängerinnen, Rita Pavone ist es nicht, aber jedenfalls diese Stars der 50er, 60er Jahre werden in Einspielungen auch präsent. Aber es ist eben zeitlich ein bisschen weit weg. Die Machos in Italien waren damals bestimmt noch schlimmere Machos, als sie heute sind. Und dadurch bleibt ein bisschen eine Differenz. Es soll eine große Geschichte sein, die in diesem kleinen neapolitanischen Viertel quasi die inneren Krankheiten der Welt abbildet. Das ist das Ziel der Autorin. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Geschichte jetzt in diesen ersten beiden Teilen doch noch sehr, sehr weit weg ist, sehr italienisch ist, sehr 50er, 60er Jahrehaft ist und die Mädchen auch ein bisschen mit den Träumen von damals noch, wie soll ich sagen, belastet sind. Also wenn Teil 3 und 4 zusammengebunden als nächste Folge kommen, dann rückt uns die Geschichte, glaube ich, noch mal erheblich näher, als sie es bisher geschafft hat.
Michael Lages über die deutsche Erstaufführung von Meine geniale Freundin. Das Stück nach den ersten beiden Romanen von Elena Ferrante soll, so ist es geplant, seine Fortsetzung in der Spielzeit 2019-2020 erfahren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zwei inspirierende Neurosen bilden den Rahmen dieses Rückblicks in die Feuilletonwoche. Und das Gerahmte wiederum ist der Kreative, der durch sein Können aus dem Rahmen fiel, und der Rahmen selbst. Synonym ist einer jener verstörenden, aufrüttelnden, man könnte auch sagen produktiv neurotischen Filme, denen die Berlinale in den letzten Jahren immer wieder eine Heimat gab, lobte Katja Nikodemus in der Zeit den Siegerfilm des Festivals und das Festival selbst. Dann kam das große Aber. Es gibt nicht genügend Stars, die vor oder demnächst nach der Oscarverleihung nach Berlin reisen wollen, um für Kameras und Sponsoren über den roten Teppich zu flanieren. Vielleicht muss man den Teppich abschaffen. Wer geglaubt hat, wenigstens nach dem Holocaust lasse sich Antisemitismus abschaffen, der wurde nun auch beim Blick nach Frankreich eines Besseren belehrt. Der französische Intellektuelle Alain Finkielkraut wurde in Paris von Gelbwesten-Demonstranten antisemitisch beleidigt. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ist in Frankreich ein prominenter Jude in der Öffentlichkeit von einer hasserfüllten Meute, in der die Gesichter zu erkennen sind, als Jude niedergeschrien worden, schrieb Jörg Altweg in der Frankfurter Allgemeinen. Finkielkraut selbst versuchte dem Antisemitismus im Gespräch mit der Zeit einen Rahmen zu geben. Einer der aufdringlichsten Demonstranten zeigte seine muslimische Kopfbedeckung und sagte, Gott werde mich bestrafen, denn Frankreich gehört uns. Eigentlich gehört der Ausdruck Frankreich den Franzosen ins rhetorische Arsenal des klassischen nationalen Antisemitismus. Doch wissen wir nun aufgrund der Polizeiermittlungen, dass derjenige, der mir das zugerufen hat, ein Salafist ist. Wenn er mir das zuruft, tut er es in der Hoffnung, dass der Islam eines Tages Frankreich erobert. Unweit dieser Ereignisse, nämlich in einem Vorort von Paris, ist der Modeschöpfer Karl Lagerfeld gestorben. L'Egoist, der Egoist, nennt ihn der neue Spiegel in seiner Titelgeschichte. Radikal, frei, einzigartig sei er, die Kunstfigur, die sich selbst geschaffen habe, gewesen, aber eben auch widersprüchlich. Lagerfeld entließ mal einen Mitarbeiter, weil der Mundgeruch hatte. Wie der Atem von Lagerfelds Katze Choupette riecht, ist nicht bekannt. Jedenfalls war sie seine große Liebe. Karl Lagerfeld hat seiner weißen Birma-Katze nicht nur ein Millionenvermögen hinterlassen, sondern 2013 sogar einen Heiratsantrag gemacht, verriet die Taz. Marion Löndorf konzentrierte sich in der Neuen Zürcher Zeitung auf die Arbeit des perfektionistischen Modemachers. Lagerfelds innovative Brillanz lag im Einzelnen. Er ließ Säume unversäubert, kehrte Pelze von innen nach außen, ließ Models, damals undenkbar, in Tennisschuhen auftreten. Aber er strebte nicht nach einem eigenen Look. Sein Stil ist eher ein neuer Frühling, eine neue Liebe. Und was war der Stil des ebenfalls gestorbenen Schweizer Theater- und Filmschauspielers Bruno Ganz? Bruno Ganz war in allem, was er darstellend unnachahmlich vergegenwärtigte und also der Gegenwart als etwas ihr Fremdes, Widerständiges entgegenhielt, ein großer Vergolder, urteilte Gerhard Stadelmeier in der Frankfurter Allgemeinen. Es gab einfach niemanden, der sowohl einen Schutzengel hätte darstellen können, als auch Adolf Hitler, ergänzte mit Blick auf die beiden bekanntesten Filmrollen von Ganz Regisseur Wim Wenders in der Zeit. Wenders verriet, dass Bruno Ganz, der sensible, akribisch vorbereitete Präzisionskünstler, und Dennis Hopper, der mit einer gehörigen Portion amerikanischer Unverfrorenheit jeden Take anders spielte, während der Dreharbeiten zu »Der amerikanische Freund« aneinander geraten waren. Da prallten zwei so grundverschiedene Ansätze gegeneinander, dass es gleich am zweiten Tag zu einer Schlägerei kam. Es sei Blut geflossen. Beide seien danach aber Freunde geworden und hätten sich in der Schauspielmethode des jeweils anderen versucht. In dem Film spielt Ganz einen Bilderrahmenbauer. Eine Expertin für das Rahmen ist auch die Sprachwissenschaftlerin und Beraterin Elisabeth Wehling. Sie hat für die ARD einen Leitfaden geschrieben, der zusammen mit Workshops 120.000 Euro gekostet hat. In dem Manual gibt sie Tipps, wie die ARD der populistischen Kritik, Stichwort Zwangsgebühren, etwas mit derselben Methode, nämlich dem Framing, entgegensetzen könne, um positiver wahrgenommen zu werden. Beim Framing wird ein gewisser Aspekt hervorgehoben, beziehungsweise ein neuer Rahmen geschaffen. Ijoma Mangold nannte in der Zeit Beispiele aus dem Leitfaden. Unser gemeinsamer freier Rundfunk ARD wird als Sprachregelung empfohlen, der sich von den medienkapitalistischen Heuschrecken der Privatsender absetze. Mangold interpretierte das als Manipulation. Auch Gehirnwäsche für das Gute bleibt Gehirnwäsche. Der Politikwissenschaftler Torben Lüttchen sieht das im neuen Spiegel gelassener. Die paranoide Rechte befürchtet die Gleichschaltung und beargwöhnt das Framing-Manual der ARD als Bedienungsanleitung für die Umerziehung. Die liberale Mehrheitsgesellschaft glaubt, dass sie längst die Diskurshoheit verloren habe und es nun gelte, zu retten, was noch zu retten ist, bevor die Sprache endgültig von rechts vergiftet werde. Beide Seiten überschätzen die Möglichkeiten der jeweils anderen Seite maßlos. Nach all dem Rahmen, zum Schluss wie angekündigt, noch etwas inspirierend Neurotisches. Peter Kümmel zitierte in der Zeit Franz Kafka wie folgt. »Ich kann schwimmen wie die anderen, nur habe ich ein besseres Gedächtnis als die anderen. Ich habe das einstige Nicht-Schwimmen-Können nicht vergessen. Da ich es aber nicht vergessen habe, hilft mir das Schwimmen-Können nichts. Und ich kann doch nicht schwimmen.«
Mit dem schönen Zitat im Ohr verabschiedet sich Sigurd Brinkmann für Fazit. Eine gute Nacht und bis morgen.